Das Thema der Allianz Gebetswoche in diesem Jahr lautet Miteinander Hoffnung leben und ich dachte, dann könnte ja die Eröffnungspredigt genauso heißen. Ergibt ja irgendwie Sinn. Miteinander Hoffnung leben. Und wir werfen mal einen Blick auf den kleinen Durchgang, den ich für heute Nachmittag vorbereitet habe. Nein, aber jetzt. Drei Stationen für diesen Nachmittag. Bedeutende Hoffnung, begründete Hoffnung und Leben von vorne. Wobei Leben von vorne ein bisschen paradox ist, das gebe ich zu, aber das wird sich lösen im Laufe jetzt der nächsten halben Stunde. Also der Ausblick zuerst. Gott vollendet, was er angefangen hat. Der Kern aller Hoffnung der Christen. Gott vollendet, was er angefangen hat. Ich gestehe, dass ich in meinem Leben nicht immer alles zu Ende bringen konnte, was ich angefangen habe. Beispielsweise befinde ich mich gerade in einer Fortbildung, die ist ganz toll und sehr wichtig und liegt auf Eis. Ich habe Hoffnung, dass es mit ihr weitergeht, dermaleinst, vielleicht schon in diesem Jahr. Die Handwerksliste, die meine Frau mir immer macht, ist auch sowas. So eine chronisch unvollendete. Ja, und man weiß dann auch nicht immer so ganz genau, wenn die Dinge erledigt sind, ob es wirklich sinnvoll war, dass ich es gemacht habe. Aber ich gebe nicht auf. Es tröstet mich also, dass ich da seit Beethovens 10. Sinfonie ganz in guter Gesellschaft bin. Paulus weiß zum Glück zu berichten, dass das bei Gott ganz anders ist. Ich bin ganz sicher, schreibt er, Philipper 1, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Gott ist ein Gott, der vollendet, was er anfängt. Das transportiert wirklich eine starke Hoffnung, finde ich. Gerade in die Verhältnisse am Ende und nach dieser Zeit. Die Hoffnung ist so wesentlich, dass Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther einen ziemlich steilen Satz schreibt, nämlich, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Also offensichtlich hält der Apostel nichts von der Annahme, dass es schon ein Vorteil sei, hoffnungsvoll gelebt und geglaubt zu haben, selbst wenn sich am Ende alles als falsch herausstellen sollte. Er sagt, das genügt ihm nicht. Also eine Hoffnung, die sich irgendwann als trügerisch erweist, nur damit man es vorher nett gehabt hat, ist nichts, was er unterschreibt. Dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen, sagt er. Eine trügerische Hoffnung ist keine. Und deshalb kämpft Paulus auch sehr leidenschaftlich für eine begründete Hoffnung. Und der Kern dieser Hoffnung ist die Auferstehung der Toten. Wir haben es eben gelesen aus 1. Korinther 15. Die Auferstehung verbirgt in der Auferstehung Jesu. Das ist eine inhaltsreiche, eine inhaltsbasierte Hoffnung. Kein bloßes Gefühl, das die Seele streichelt, sodass man, wenn es draußen kalt ist, sich ein bisschen warm machen kann. Und dafür ist Paulus bereit zu streiten und vernünftig zu argumentieren, die Argumente zusammenzusuchen und Menschen zu versuchen zu überzeugen. Weil ohne Zweifel lässt sich der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus nicht beweisen, aber er lässt sich begründen. Es lässt sich vernünftig darstellen, worauf die Hoffnung sich gründet und was der Inhalt dieser Hoffnung ist. Selbst wenn das, was wir da erzählen, unseren Verstand übersteigt und unsere Denklogik völlig sprengt. Also was ist das für eine Hoffnung da vorne? Wir steigen mal ein damit, dass es eine, wir lassen es mal noch, eine bedeutende Hoffnung ist. Menschen machen sich ja schon sehr lange, seit Jahrtausenden Gedanken darüber, was wohl da kommen wird, was wohl nach dem Tod sein wird. Also für ein Wesen, das in der Lage ist, über sich selbst und seine Zukunft nachzudenken, ist so eine Unwissenheit an einer entscheidenden Stelle ganz schön schwer auszuhalten. Und deswegen machen wir uns Gedanken. Die meisten Religionen machen sich Gedanken darüber, was da sein wird. Aber auch außerhalb der Religion machen Menschen sich Gedanken. was kommen wird, ob da etwas kommen wird. Besonders packend finde ich einige Zeilen von Dylan Thomas, der wohl angesichts des Sterbens seines Vaters einigermaßen zornig folgende Zeilen gedichtet hat. Kann man hier vorne mal sehen. Geh nicht gelassen in die gute Nacht. Brenne, rase, wenn das Dunkel sich legt, dem sterbenden Licht trotze, Wut entfacht. Wer geht schon mal gerne ins Kino? Ja, genau, Interstellar. Das ist der Film, wo man diesen Vers häufiger hören kann, von Dylan Thomas. Ich habe Sympathie für diesen unbedingten Lebenswillen dieses Mannes, für die zornige Auflehnung gegen den tödlichen Feind, für den Willen, lieber mit fliegenden Fahnen unterzugehen, als in aller Stille. Und doch, der Gegner ist einigermaßen übermächtig. Egal, ob du laut oder leise gehst, zornig oder ergeben, dem Tod ist es egal und er ist unausweichlich. Wie unfassbar tröstlich ist dann das, was Jesus dazu sagt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder der jubelnde Paulus, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Damit kann ich antreten, wenn die Tage dunkler werden. Das ist eine Perspektive und nicht einfach ein Ende. Es ist Vollendung. Die Hoffnung auf Vollendung ist das Plus vor der Klammer des Lebens. Und in der Klammer kann es manche Wechselfälle geben und eine Menge Auf und Ab, aber das ist das Vorzeichen vor der Klammer. Und der Bedarf an solcher Hoffnung ist wirklich groß und kaum zu überschätzen, denn woher kommt mir denn Hoffnung in Bezug auf die Konflikte in meiner Familie, in Bezug auf die Stagnation in meiner Gemeinde oder den Konkurrenzkampf in meiner Abteilung? Was sage ich denn am Bett meiner kranken Eltern, in der Begegnung mit meiner dementen Lieblingstante oder beim Frühstück mit meiner krebskranken Freundin? Alles auf Grün? Kann ich mir sparen. Da ist nicht immer alles auf Grün. Manchmal fällt das tote Laub auf die Seele und der Frühling scheint zu einer anderen Welt zu gehören. Und dann brauche ich Hoffnung. Und zwar Hoffnung, die mehr ist als ein Wort, mehr als ein Spruch auf einer Karte. Ich brauche bedeutende Hoffnung. Meaningful würde man auf Englisch sagen. Ja, eine Hoffnung, die etwas meint, die eine Bedeutung hat. Ich brauche den, der mir sagt, dass ich mit ihm leben werde, weil er lebt. Also mal als kleines persönliches Bekenntnis formuliert. Ich ahne, dass das nicht in die Theologiegeschichte eingehen wird, aber wie auch immer. So könnte man es doch mal sagen, oder? Ich glaube, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde und wir mit ihm leben werden. Ich glaube, dass der Tod nicht gewinnt, sondern schon verloren hat. Dass kein Abschied unter Glaubensgeschwistern für immer ist. Ich glaube, dass das Leben hier nur eine Ouvertüre ist zum großen Konzert der Kinder Gottes. Und dass uns das Beste nicht vorenthalten bleibt. Ich glaube, dass Gott seine Verheißungen wahrmachen wird. Jetzt, später, aber spätestens in der Ewigkeit. Ich glaube, dass Erlösung Vergebung und Vollendung umschließt. Und dass der Heilige Geist auf dem Weg durch dieses manchmal sehr wirre Leben unser Vertrauter und Beistand ist. Ich finde, man könnte mühelos so weitermachen. Und die Pole ausloten zwischen dem, was jetzt schon neu ist und dem, was erst noch werden muss. Es ist diese Differenz zwischen Anfang und Vollendung. Dazwischen spannt sich die Hoffnung auf. Und so beschreibt es dann das berühmte Apostolikum in seinem dritten Artikel. Naja, das hat es geschafft in die Theologiegeschichte. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist die bedeutende Hoffnung der Christen. Darauf kannst du dein Leben gründen. Am Ende des Lebens steht nicht das Ende, sondern ewiges Leben. Und ich finde, das ist der Ausgangspunkt für eine ganz neue Sicht auf die Welt. Ich komme gedanklich von vorne, von dem, was ich erwarte, von einer großen Zukunft, die ihre Schatten vorauswirft, von einer guten, einer fantastischen Zukunft. Und darauf freue ich mich. Und das macht etwas. Also, du kennst das vielleicht, oder? Du kommst um die Ecke und riechst schon das Festessen. Also ich war heute Morgen in einer Gemeinde, da wurde nachher gegrillt. So ein richtiges Wintergrillen. Das roch also gut. Auch im Gemeindehaus schon. Du kommst um die Ecke und riechst schon das Festessen. Du kommst um die Ecke und hörst schon den Jubel aus dem Stadion. Du kommst um die Ecke und hörst schon die Klänge vom Konzert oder von der Vorband, wo du gerade hin unterwegs bist. Das ist doch großartig. Und so ist das. Du biegst um die Ecke des Lebens und hörst schon, was da kommt. Und liest schon, was da kommt. Und kriegst gesagt, was da kommt. Also ein slowenisch-kroatischer Theologe, Peter Kuzmic, Professor, hat folgenden Satz auf Twitter gepostet übrigens. Ja, man denkt, das ist in irgendeinem hochehrwürdigen Buch erschienen oder so, aber nein, vielleicht kommt das noch. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. So ist nicht so dumm. Also ich finde, Twitter hat da echt eine Perle abgekriegt. Ja, hieß ja auch noch Twitter damals. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube der Mut, danach in der Gegenwart zu tanzen. Also von vorne leben. Und klar, das geht nur, wenn die Hoffnung nicht nur bedeutend, sondern auch begründet ist. Alles andere wäre ja mehr oder weniger ein psychologischer Trick. Deswegen, zweite Etappe, begründete Hoffnung. Die Auferstehung Jesu ist wirklich der Gamechanger. An ihr entscheidet sich alles. Nie wurde mir das so bewusst wie an einem Weihnachtstag vor vielen Jahren. Ich war noch im Studium, ist also ein, zwei Jahre her, und schlug mich damals regelmäßig mit diversen Zweifeln herum. Was, wenn das alles anders ist, als ich jetzt denke und glaube? Was, wenn ich mir meine Erfahrungen mit Gott nur einbilde? Was, wenn das alles eine große Inszenation der Christen ist, die sie halt seit Jahrhunderten schon üben und so weiter? Vor allem fand ich es schwer zu sagen, wann eine Gotteserfahrung wirklich echt ist und wann ich sie mir vielleicht auch irgendwie anders erklären kann. Und bis heute würde ich sagen, na ja, mit ein bisschen Eifer kriegt man fast jede Erfahrung irgendwie auch wegerklärt. Weil Gott nie an irgendeiner Stelle einen Gottesbeweis uns hinterlässt, der es uns unmöglich machen würde, an ihm vorbeizukommen. Ja, weil dann aus einer Einladung zum Glauben eine Pflicht zum Glauben würde. Das macht er nicht. Aber das ist gelegentlich auch schwer auszuhalten. Also zurück zum Weihnachtstag, auf der Suche nach einer Zwischendurchbeschäftigung. Griff ich zu Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, stand da gerade im Regal. Und wenn man dieses Buch aufschlägt, dann merkt man ja auf jeder Seite, dass es aus einer anderen Zeit stammt. Ist ja auch so. Also aus einer Zeit, in der die meisten Menschen noch in der Kirche waren und zumindest ein Grundbestand an biblischen Geschichten und Traditionen kannten. Die meisten waren mit dem Kirchenjahr vertraut und hätten sich auch strikt geweigert, sich als Nichtchristen bezeichnen zu lassen und so weiter. Und dir wird klar, okay, wahrscheinlich muss man heute doch anders predigen als damals. Und trotzdem kann man eine Menge lernen von diesem Evangelisten der alten Schule. Für mich waren seine Predigten in diesem kleinen Buch damals ein Segen, weil es mich auf einmal erwischt hat. weil ich verstanden hat, es hängt am Ende gar nicht so sehr an dem, was ich mir so zusammen erkläre, über das Leben und meine Erfahrungen und wie ich das alles einordne und so. Am Ende hängt doch alles daran, ob Jesus wirklich lebt oder nicht. Ob er wirklich auferstanden ist oder nicht. Weil wenn er es ist, dann ist alles, was ich erlebe und wie ich es deute, vollkommen zweitrangig. Dann hat sich die Frage nach der Wahrheit längst geklärt. Und zwar außerhalb meiner Gedanken- und Gefühlswelt. Das ist mir, während ich auf einer Couch lag, klar geworden. Also ich kann das jedem nur empfehlen, sich ab und zu hinzulegen und die Gedanken einfach mal fließen zu lassen, Wilhelm Busch zu lesen oder vielleicht gleich die Bibel selbst. Wundervoll. Er steckt geistlich gesprochen, Jesus, wenn er auferstanden ist, steckt er immer schon mit in unserer Haut. Und alles andere ist Schnickschnack. Alles, was man sich dann so denkt und dazu erfindet oder wegdenkt, alles keine Bedeutung. Weil der Gamechanger seine Auferweckung ist. Da hat Gott das Schicksal der Welt gedreht und nicht in meinem Kopf. Also, natürlich kann sich der aufmerksame Leser jetzt fragen, na, kann man denn nicht auch diese Auferstehung dann bezweifeln? Stufe 2, ja. So. Also als erfahrener Zweifler, Stufe 2. Vor 2000 Jahren geschehen? Natürlich kann man. Wie gesagt, diesseits der Grenze von Raum und Zeit gibt es keinen Gottesbeweis. Wenn es auch eine ordentliche Portion Glauben braucht, sich alles ohne ihn zu erklären. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Aber das nur am Rande. An der Auferstehung Jesu hängt die Begründung für unsere Hoffnung. Und deswegen lasst uns noch einen Moment Zeit nehmen dafür. Es überzeugt mich schlichtweg, dass sich damals, und darin sind sich Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Paulus völlig einig, dass sich damals viele, sehr viele, dem Korintherbrief nach Hunderte von Menschen Auge in Auge mit dem Auferstandenen wiederfanden. Das war eine sehr diverse Gruppe von Leuten, die Jesus vor seiner Kreuzigung unterschiedlich nahestanden. Diese Begegnungen fanden zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten statt. Und es gibt nicht einen Zeugen, der einen Vorteil davon gehabt hätte, sich diese Geschichte auszudenken. Also weder die Soldaten, die Jesu Grab bewachten, noch einer der mächtigen Politiker, noch die religiösen Führer in Jerusalem und schon gar nicht die Jüngerinnen und Jünger damals hätten irgendetwas davon gehabt, die Geschichte der Auferstehung zu erfinden und damit durch die Welt zu ziehen. Vor allem die Vertrauten Jesu, die Apostel, sie sind bis auf Johannes alle für diese Botschaft in einen gewaltsamen Tod gegangen. Es braucht schon ein sehr vitales Vorstellungsvermögen, um anzunehmen, dass so etwas ohne ein echtes Auferstehungserlebnis einfach aus dem Nichts entstanden sein sollte. Noch dazu in einer Gruppe entmutigter Nachfolger, die sie eingeschlossen hatten aus Furcht vor Verfolgung. Noch dazu, nachdem ihr Herr offensichtlich getötet worden war. Genau genommen muss man sagen, für die Jünger war eigentlich das schon alles zu viel gewesen. Schon diese Sache mit Jesu Tod hatte nicht in ihr Konzept gepasst, auch nicht in ihr Weltbild. Aber eine Auferstehung war nun wirklich jenseits ihrer Vorstellungskraft. Sie glaubten ja nicht mal denen, die als erstes davon erzählten. Und auch sonst lag die Vorstellung einer leiblichen Auferstehung von den Toten wirklich nicht in der Luft. Im Gegenteil, die ganze antike Welt bestand darauf, dass Tote nicht auferstehen. Der Tod war allmächtig und der Weg in die Unterwelt eine Einbahnstraße. Und wer im philosophischen Gefolge Platons ohnehin lieber ohne Körper weiterleben wollte, bezeichnete das Weiterleben als unsterbliche Seele sicher nicht mit dem Wort Auferstehung. Das wollte man ja gerade loswerden. Also ich gebe zu, es ist ein relativ strammer Überflug über den großen Philosophen, aber festhalten kann man, das ist nicht, was er wollte. Oder erwartete. Lediglich die Juden, abgesehen von der Glaubensrichtung der Sadduzäer, außer den Juden glaubte eigentlich niemand daran, dass am Ende Menschen wieder zum Leben kämen. Aber auch sie sagten, das wird am großen Gerichtstag Gottes geschehen, und zwar für die ganze Welt auf einen Schlag. Das war die jüdische Erwartung. Also mit der Auferweckung eines einzelnen Mannes, noch dazu eines verurteilten Verbrechers, damit rechnete nun wirklich niemand. Selbsternannte Messias hat es bereits vorher gegeben, die waren alle nicht zurückgekommen. Man kann also sagen, alle, denen Jesus am Ostermorgen oder danach begegnete, waren völlig überrascht. Und aus dieser Gemeinschaft der Überraschten wurde eine Bewegung von ungeheurer geistlicher und missionarischer Kraft. Die hatten eine bemerkenswert einheitliche Vorstellung davon, was nach dem Tod geschehen würde und wie man Auferweckung zu verstehen hat. Das war eine Gemeinschaft von großer Hoffnung angesichts großer Verfolgung. Die waren nicht klein zu kriegen. Genau deswegen eine bestens begründete Hoffnung. Und deswegen abschließend Leben von vorne. Ich finde, das sind ziemlich gute Aussichten. Der Kosmos geht nicht auf seinen Untergang zu, sondern auf seine Vollendung. Deshalb ist die Zukunft auch Hoffnungsland. Und Christen, Jesus-Nachfolger, sind Menschen der Hoffnung. Sie leben von den besten Aussichten und auf sie zu. Und ich meine, das macht einen gewaltigen Unterschied im ganzen alltäglichen Auf und Ab unseres Lebens. Je stärker und konkreter die Hoffnung, umso größer die Widerstandsfähigkeit gegen all das, was uns da draußen so begegnet. Es ist ein Leben, das entscheidend von der Zukunft beeinflusst ist. Ein Leben von vorne. Also man sagt ja immer so schön, hinterher ist man immer schlauer. Gilt auch häufig, an der Stelle aber eben nicht. Für die richtig wichtigen Dinge gilt, der Ausgang ist schon klar. Der Ausgang steht fest. Und das inspiriert mich. Wenn dieses Leben hier so etwas wie der Auftakt ist zur großen ewigen Sinfonie Gottes, dann darf es gerne jetzt auch schon ein bisschen so klingen. Das inspiriert mich. Dass das schon ein Vorgeschmack sein darf auf das, was Gott noch vorhat. Auch wenn es vielleicht nur wenige Noten sind im Vergleich zu dem Stück, das dann noch folgt. Aber sie sollen Lust machen auf mehr. Also ist ja nur eine Metapher, die vom Auftakt. Aber mich inspiriert, dass dieser Auftakt ja immer unvollständig ist. Also ich schiele nach links. Falls jetzt jemand widerspricht, muss ich die Predigt umschreiben? Nein, bisher geht's gut. Also dieser Auftakt am Beginn eines Stückes ist immer unvollständig. Es sind die ersten Töne, bevor dann der erste vollständige Takt kommt. Irgendwie ein passendes Bild. Weil wir hier nicht fertig werden. Weil dieses Leben immer unvollständig bleibt. Wir können in Raum und Zeit einfach nicht ausschöpfen, wofür wir eigentlich gemacht sind. Und je mehr wir es versuchen und darum kämpfen, umso weniger Frieden kriegen wir für unsere Herzen. Deswegen, wir werden hier nicht fertig. Es ist der Auftakt. Jetzt können Musiker natürlich einwenden, dass die gestalterischen Möglichkeiten bei einem Auftakt relativ begrenzt sind. Es sind ja oft auch nur 3/8 und so, das ist echt auch schnell vorbei. Deswegen, ich biete noch ein paar weitere Bilder an zum Schluss. Zum Beispiel, wie wäre es mit einer Ouvertüre zur Oper? Opernfans hier? Ja, ganz vorsichtige Bekenntnisse. Also, sowas. Ouvertüre zur Oper. Oder dem Exposé zu einer traumhaften Wohnung. Du siehst es schon mal. Oder der Exposition zu einem spannenden Roman, der Duft vor der Bäckerei. Es gibt eine, in unserer Familie wird die Geschichte erzählt, des Großvaters meiner Frau, dass er früher immer so gerne mit dem Rad durchs Land gefahren wäre. Viel Rad, wenig Geld, so war das eigentlich, und viele Kilometer. Und wenn er wieder mal kein Geld hatte, dass er morgens dann an der Bäckerei angehalten hat und dreimal tief eingeatmet hat. Das hätte ihn quasi für eine Weile satt gemacht. Legendenbildung nicht ausgeschlossen, aber so könnte es sein, oder? Schon mal dreimal tief einatmen. der Duft der zukünftigen Welt. Also, ich freue mich auf diese Zukunft. Ich habe, ehrlich gesagt, selten keine Freude an diesem Leben. Ich halte es auch für ein großartiges Geschenk. Und trotzdem freue ich mich auf die Zukunft, die Gott schafft, wenn er die Welt vollendet. Amen.